Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Herzlich willkommen zu Summa Summarum, heute mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken, Fabio Di Masi. Herzlich willkommen, Fabio Di Masi. Sie sind stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken und kümmern sich hauptsächlich um Finanzen und Wirtschaft. Und wir wollen heute mal herausfinden, was denn da so alles schiefläuft, was es für Skandale gibt. Jetzt hat man in der letzten Woche gehört, dass Sie eine Anzeige gemacht haben, und zwar gegen den Verkehrsminister Scheuer mit Ihrem Kollegen Viktor Perli. War es notwendig?
Absolut. Denn Herr Scheuer hat ja eine 500 Millionen Euro mutwillig in den Sand gesetzt und jeder Arbeitnehmer hätte längst dafür seinen Job verloren. Und ich finde, man hat den Respekt vor der Bevölkerung verloren, wenn so jemand weiter auf einem Ministersessel kleben darf. Deswegen war es mir wichtig, auch als Politiker ein Zeichen zu setzen.
Und was haben Sie für ein Gefühl? Wird es gut ausgehen für die Bürger, für die Steuern? Kriegen wir da einen Teil wieder zu sehen oder sind die Gelder einfach weg?
Das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, denn der Kaffee oder die Milch ist ja schon vergossen. Denn Herr Scheuer hat ja Verträge abgeschlossen, übrigens vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, mit dem seine Pkw-Maut für Ausländer kassiert wurde. Und in diesen Verträgen ist im Prinzip festgelegt, dass die privaten Mautbetreiber über 12 Jahre die Gewinne garantiert bekommen, mit einer sehr hohen Rendite. Also wenn Sie bei RT oder so gefeuert werden, weil Sie irgendwas angestellt haben, aber trotzdem 12 Jahre Ihr Gehalt kassieren, das ist natürlich ein gutes Geschäft für Sie. Das ist auch ein gutes Geschäft für die Mautbetreiber. Aber wir müssen das natürlich als Steuerzahler bezahlen.
Ja, und kann man das nicht irgendwie stoppen, wenn es sowieso nicht rechtens ist, dass man das anhält, dass also keine Gelder mehr fließen die nächsten 10 Jahre?
Und dafür werden ja Verträge geschlossen und dieser Vertrag wurde vom Verkehrsminister unterzeichnet und darauf können sich nun eben diese privaten Betreiber berufen. Das ist ja genau das Problem. Das heißt, das kann man nicht abwickeln, aber ich finde, man sollte wenigstens dafür sorgen, dass Herr Scheuer eben nicht ungeschoren davonkommt.
Da fragt sich natürlich die Bevölkerung, wie kann es eigentlich dazu kommen? Was machen unsere Politiker? Was machen die für Verträge, wenn es doch eigentlich verfassungswidrig ist oder zumindest nicht zustande kommt? Bei dem BER sehen wir das ja seit Jahren, dass da nichts weitergeht, auch keine Aufklärung wirklich entstanden ist. Was können wir Bürger eigentlich machen? Haben wir da irgendwie Kontrollmöglichkeiten?
Wir haben eine Kontrollmöglichkeit natürlich, wenn wir nicht einfach irgendwelche Pfeifen ständig in die Regierung wählen. Das ist eine Kontrollmöglichkeit, die wir leider nur alle 4 Jahre haben. Ich sage immer zu den Leuten, wenn bei euch jemand an der Tür klingelt und sagt, gib mir mal dein Portemonnaie mit, ich kümmere mich um den nervigen Kram mit der Versicherung, dass du die nächsten 4 Jahre dich um nichts selber kümmern musst, dann werdet ihr dieser fremden Person nicht einfach das Portemonnaie mitgeben. Wenn aber ein Politiker alle 4 Jahre vor der Tür steht und sagt, gib mir mal deine Stimme mit, ich kümmere mich die nächsten 4 Jahre um deine Interessen, auch wenn das so ein netter Politiker wie ich ist, sollte man das möglichst nicht tun, sondern man muss sich natürlich auch engagieren. Und zu der Frage, die aber gestellt wurde, warum läuft da so viel schief? Nun, das hat auch mit dem System der Privatisierung zu tun. Privatisierung kommt eigentlich von privare aus dem Lateinischen und heißt so etwas wie berauben. Und es ist nun mal so, dass zum Beispiel die Autobahnen über Generationen von Steuerzahlern finanziert wurden. Die haben unsere Eltern, unsere Großeltern mit aufgebaut. Und wenn ich so etwas privaten Mautbetreibern in die Hand gebe, wollen die natürlich eine Rendite sehen. Und die lassen sie sich bezahlen. Und die sagen, ich mache nur eine Investition, wenn ich sicher gehen kann, dass ich diese Rendite auch bekomme. Und darauf berufen sich jetzt die privaten Mautbetreiber. Und ich vermute, Herr Scheuer, der hat da eben vielleicht auch schon was versprochen bekommen nach seiner aktiven Zeit. Und deswegen hat er diese völlig verrückten Verträge abgeschlossen.
Ja, weil Sie gerade über Berauben sprechen, also das Wort privatisieren, Privare. Der Herr Merz von der CDU, der will ja mehr Privatisierung haben. Vielleicht hat er auch Eigeninteressen. Er ist im Aufsichtsrat von BlackRock Deutschland, aber auch im Aufsichtsrat der Bank HSBC. Er hätte sich ja auch einbringen können, weil wenn er Aufsichtsrat ist, muss er ja auch ein bisschen den Überblick haben, dass die doch mit Cum-Ex-Geschäften zu tun hatten. Was sagen Sie dazu?
Herr Merz hat offenbar viele Talente und viele Jobs und das heißt natürlich, er hat auch viele Interessenkonflikte. Das sehen wir, er stand immer der Finanzwelt nahe und das ist ja auch legitim, dass er sagt, ich bewerbe mich um ein politisches Amt, aber die Leute sollten natürlich wissen, dass er da unter Umständen eben auch auf fremde Rechnungen arbeitet. Ja, BlackRock ist an allen großen börsennotierten Unternehmen beteiligt und da sind natürlich auch viele dabei, die in solche Geschäfte verwickelt waren und HSBC ohnehin und als Aufsichtsrat ist es eine Pflicht, eben auch kriminelle Geschäfte zu unterbinden, die dann ja auch der Bank schaden. Das muss aber Herr Merz beantworten. Er ist ja dort der Aufsichtsrat und nicht ich. Mhm. Und ich will einfach das nochmal deutlich machen. Ich habe mal ein Interview gesehen mit einem britischen Arbeiter in den 80er Jahren unter Margaret Thatcher, der damaligen Premierministerin. Die hat gesagt, wir müssen die britische Eisenbahn privatisieren und dann kann sich das Volk die Eisenbahn zurückkaufen, indem es Aktionär wird. Und da hat der britische Arbeiter dazu gesagt, warum soll ich etwas verkaufen, was mir bereits gehört, um es mir dann zurückzukaufen? So schlicht ist manchmal die politische Wahrheit und ich würde mir wünschen, dass wir daran auch in Deutschland öfters erinnern.
Aber berauben geht ja auch nicht nur mit sowas, sondern berauben kann man auch mit gewissen Tricks, die keiner versteht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt rübergehen zu diesen Cum-Ex-Geschäften, da ging es doch um eine hohe Summe von ca. 55 Milliarden Euro, die uns EU-Bürgern natürlich jetzt fehlen. Wir brauchen die an allen Ecken und Enden, ob Infrastruktur oder auch ja, Schulen oder alte Leute, Renten und so weiter. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man so gutes Geld einsetzen kann. 55 Milliarden, wie konnte es dazu kommen, dass gewisse, ja, es sind anscheinend über 100 Personen, die darin verwickelt sein sollen, dass die das so unbehelligt machen konnten jahrelang?
Also man muss auseinanderhalten bei diesen 55 Milliarden, die Sie zitiert haben. Da geht es um eine Schätzung über die Schadenssumme in ganz Europa aus sogenannten Cum-Ex.
Europa oder EU jetzt?
Aus der EU, aus Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften. Und in Deutschland geht man von 30 Milliarden aus, wiederum Cum-Ex und Cum-Cum. Das sind zwei verschiedene Aktiendeals. Bei Cum-Ex geht es vereinfacht gesprochen darum, dass ich ein Wertpapier ganz häufig verschiebe wie eine heiße Kartoffel rund um den Dividendenstichtag. Also wenn die Aktionäre ausbezahlt werden und ihr Geld bekommen. Und darauf wird Kapitalertragssteuer fällig. Und diese Steuer kann ich mir eben erstatten lassen vom Finanzamt, weil man davon ausgeht, dass das Unternehmen, von dem ich die Aktie halte, ja schon einmal seinen Gewinn versteuert hat. Und damit es nicht zu einer doppelten Versteuerung kommt, kann ich mir das erstatten lassen. Und dieses Papier wurde so häufig hin und her geschoben, dass der Staat eigentlich gar nicht mehr wusste, wer der Eigentümer ist. Und dann wurde mehrfach die Erstattung der Steuer beantragt, die aber nur einmal bezahlt wurde. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich im Supermarkt zur Kasse gehe, mir den Pfandbon selber zu Hause drucke, aber gar keine Bierflaschen abgegeben habe und mich dann ausbezahlen lasse. Das Problem ist, dass wir ja in einem Land leben, wo eine Kassiererin bereits wegen einem Pfandbon, den sie einsteckt, der im Supermarkt rumliegt, gekündigt wird und diese Gangster im Nadelstreifen weiter rumlaufen. Und das Problem ist, dass die Supermarktkasse, in dem Fall das Finanzamt, also wir sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Ja, Gangster in Nadelstreifen haben Sie jetzt gerade erwähnt. Manchmal hat man das Gefühl, das ist so eine Art kleine Mafia, ja, die ihre eigenen Regeln auch macht, wo der Bürger gar nicht Einblick richtig hat, was da läuft, weil Sie es gerade erwähnt haben. Also wir versuchen als Bürger immer zu gucken, dass wir regelkonform, gesetzestreu Dinge machen und kann ja mal was daneben gehen, ja, aber bei den richtig großen Geschäften, hat man das Gefühl, die haben viel mehr Freiheiten. Ist denn da keine Finanzaufsicht? Es gibt ja die BaFin. Was macht die? Hat die geschlafen? Es gibt die SWIFT, die Gelder also hin und her überweist. Haben die geschlafen? Gibt es eine Art Finanztaskforce, ja, wie ein Gewerbeaufsichtsamt? Was ist mit denen jahrelang gewesen? Es gibt doch so viele Instanzen.
Ja, man muss auseinanderhalten, SWIFT hat damit erstmal nichts zu tun, aber es gibt natürlich die Finanzaufsicht BaFin und die hat in der Tat aus meiner Sicht viel zu oft gepennt und weggesehen in Deutschland. Teilweise fehlt es auch an Personal, bei der Aufsicht, aber hier in dem Fall.
Entschuldigen Sie, aber wäre es nicht bei einer so hohen Summe absolut wichtig, dass man da Menschen einstellt?
Dafür? Natürlich, wir brauchen eine Finanzpolizei in vielen Bereichen, auch bei der Geldwäsche und eben auch bei solchen Steuertricks. Das heißt, man braucht Steuerfahnder, die sich montagmorgens hinsetzen und auch sagen, ohne dass irgendetwas passiert ist, wir gucken uns zum Beispiel mal die Handelsmuster an der Börse an. Also wenn zum Beispiel immer rund um den Dividendenstichtag herum besonders viele Erstattungen verlangt werden, dass da vielleicht etwas faul ist, das muss man sich angucken. Dazu braucht man dann aber auch, sage ich mal, Steuerfahnder, die die Rückendeckung haben der Politik. In Hessen gab es ja mal sehr erfolgreiche Steuerfahnder, die der Deutschen Bank zu stark auf die Pelle gerückt sind und die wurden dann für verrückt erklärt, ja, mit einem gefälschten oder einem falschen medizinischen Gutachten. Das wurde später von einem Gericht wieder kassiert. Mein Freund Norbert Walter Borjans, der jetzt in der SPD-Vorsitzender geworden ist, als der Finanzminister Nordrhein-Westfalen war, da gab es eine sehr gute Abteilung in Wuppertal von Steuerfahndern, die wussten, im Zweifel hält er ihnen den Rücken frei. Und das fehlt in der Politik. Wir haben Olaf Scholz, den jetzigen Finanzminister, der hat vor ein paar Jahren zum Jubiläum, Firmenjubiläum von Freshfields, einer Kanzlei, die in Cum-Ex verwickelt war, gesagt, das sei eine Sozietät gewesen, die sich immer in der Gesellschaft engagiert hätte. Das stimmt. Und sie haben sich so stark engagiert, dass sie wirklich eine Drückerkolonne für kriminelle Cum-Ex-Machenschaften waren. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass die Politik jetzt das Beispiel setzt und das Zeichen setzt, dass diejenigen, die hier diese Machenschaften aushecken, eben nicht mehr unbeobachtet unter dem Radar bleiben. Und natürlich ist es auch wichtig, dass dort Leute verknackt werden und wirklich Cum-Ex-Gangster in den Knast kommen.
Ja, aber wie Sie erwähnt haben, die vier Fahnder sind als unzurechnungsfähig dargestellt worden. Wie geht sowas? Man fragt sich wirklich als Bürger, wie geht das? Da haben wir vier Fahnder, die wollten dieser Cum-Ex-Geschichte auf den Grund gehen. Und vier gleich, also das ist doch kein Zufall, man kann doch nicht vier Menschen einfach für Unzurechnungs...
Die hatten damals noch nichts mit Cum-Ex direkt zu tun, zumindest nach meiner Kenntnis, das kann sein, aber ich weiß das nicht genau. Aber was klar ist, das waren Fahnder, die eben auch den großen feinen Adressen in Frankfurt mal auf die Pelle gerückt sind, also Deutschen Bank etc. Wir hatten ja jetzt mittlerweile Razzien der Frankfurter Staatsanwaltschaft, auch bei der Deutschen Bank. Und ich denke, es ist einfach wichtig, auch in einem Rechtsstaat für die Durchsetzung von Rechtsgleichheit, dass nicht, weil jemand irgendwie an einer feinen Adresse tätig ist, die völlig außen vor sind. Und das heißt, man braucht eben auch Rückendeckung für Steuerfahnder, die sagen, wir knöpfen uns auch die großen Fische vor. Es kann ja nicht sein, dass immer jeder kleine Handwerker wegen nicht korrekt abgebuchten Beleg sofort die Steuerprüfung im Haus hat, aber bei der Deutschen Bank passiert gar nichts. Und da ist es ein offenes Geheimnis, dass es Bundesländer gibt, die damit werben, dass sie gerade bei sehr vermögenden Personen, bei sehr reichen Personen oder eben auch bei großen Unternehmen oder Banken nicht zu häufig hingucken und sagen, kommt her, ihr könnt in mein Bundesland kommen, ich habe so wenig Personal abgestellt für diese Großkunden, dass ihr euch hier sicher sein könnt. Und das ist ein Wettbewerb im Prinzip, wo eingeladen wird zum Betrug.
Man hat ja auch das Gefühl, es würde bald verjähren, weil nichts passiert ist. Jetzt ist ja, soweit ich weiß, im September hat ein Gericht das aufgenommen und die haben gesagt, die brauchen wahrscheinlich bis Januar, wahrscheinlich noch länger. Da sind über 100 Menschen involviert, da gibt es natürlich viele Akten. Wie konnte es so lange dauern, bis überhaupt das Gericht endlich angefangen hat, das aufzunehmen?
Ja, das Gericht hat schon sehr lange gearbeitet und auch die Staatsanwältin, die da befasst ist. Und mir wurde auch gesagt, dass das wirklich ein taffer Richter und eine taffe Staatsanwältin sind, die auch wirklich vorhaben, da etwas zu tun. Das hat man auch wohl in der Verhandlung bisher gesehen. Und so ein Verfahren muss natürlich gut vorbereitet sein. Das dauert in der Tat viel zu lange, weil auch unser Rechtssystem zu wenig Ressourcen hat. Ganz wichtig in einem Rechtssystem ist, dass man Straftäter frühzeitig verknackt. Und in der Tat droht Verjährung, wenn die Bundesländer nicht genug Personal bereitstellen. Und hier geht es jetzt auch um die Nutzung eines neuen Paragraphen. Ein Paragraph, der es erlaubt, eben auch, genau 73, dass man eben auch versucht, ein illegal erworbenes Vermögen abzuschöpfen und in dem Falle, auch wenn wir kein Unternehmensstrafrecht in Deutschland haben, also immer die Schuld des Einzelnen nachweisen müssen, was übrigens ein Problem ist. dass wir dann trotzdem eben auch die Banken jetzt mit verknacken können. Darum geht es in diesem Verfahren. Sie haben Kronzeugen, die eben auch E-Mails und Ähnliches zur Verfügung gestellt haben, um zu zeigen, dass hier wirklich mit krimineller Absicht gehandelt wurde. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass in diesem Verfahren auch wirklich zu Verurteilungen kommt.
Also das wird jetzt auch durchgezogen. Nicht, dass man jetzt noch sagt, es ist verjährt, wir können leider nichts mehr machen.
Nein,
also oder kann das noch passieren?
Nein, man kann ja Verjährung auch unterbrechen. Also die Fälle, die da jetzt vor Gericht sind, die sind nicht verjährt, sonst könnten sie gar nicht verhandelt werden. Aber klar ist natürlich, dass dort auch Adressen sitzen und Banken, die eben smarte Juristen haben, eine ganze Armee von Juristen. Und da muss das Gericht auf der sicheren Seite sein. Und wenn dann eben ein Staatsanwalt da rumläuft, der in irgendeinem Kellerloch sitzt und eben viel weniger Ressourcen zur Verfügung hat, dann muss ein solches Verfahren gut vorbereitet werden. Und das haben die meines Erachtens getan und sind auch wirklich gewillt, die dort zu verknacken. Aber deswegen hat das so lange gedauert, weil wir haben eben keine Rechtsgleichheit mehr häufig in diesen Verfahren. Wir haben leider die Situation, dass eben wir kein Unternehmensstrafrecht haben. Das heißt, wir müssen immer aufwendig die Schuld des Einzelnen nachweisen. Und dann sagt die Deutsche Bank eben, das war ein kleiner Mitarbeiter von uns oder so. Mit einem Unternehmensstrafrecht wäre es einfacher, eben auch ein ganzes Unternehmen zu belangen, wenn dort ein solches kriminelles Netzwerk existiert. Und deswegen ist es sehr viel aufwendiger in Deutschland. Und das führt eben häufig auch dazu, dass das Rechtsempfinden in der Bevölkerung eklatant verletzt wird, weil sie immer merken, dann werden solche Verfahren eingestellt oder es gibt einen Vergleich, dann können die sich freikaufen, was Sie und ich normalerweise nicht können, wenn wir irgendetwas anstellen. Und das hat auch damit zu tun, dass die Staatsanwälte und die Richter wissen, wenn sie sich jetzt nicht auf einen solchen Vergleich einlassen, dann passiert vielleicht gar nichts, weil sie dieses Verfahren zu teuer wird. Also auch ein solches Gerichtsverfahren kostet ja sehr viel Geld. Das ist auch das Geld der Steuerzahler. Und deswegen brauchen wir schärfere Instrumente in unserem Rechtssystem.
Ja, ich habe auch gelesen, also die Richter dürfen sich nicht bei Fachmännern und Frauen erkundigen, sonst gelten sie als gefangen und befangen. Und die Frage ist natürlich, es ist ja sowieso schon schwer überhaupt, das Bankensystem und das Finanzsystem überhaupt zu verstehen. Und ein Richter ist auch nur ein normaler Mensch, ja, der wird da auch nicht genau durchsteigen. Und wenn er sich nicht bei Fachleuten informieren kann, dann ist das schon ein bisschen schwierig, auch für die Richter darüber zu entscheiden. Ja, was sagen Sie dazu?
Ich weiß es nicht genau, was gemeint ist. In der Regel haben schon Richter die Möglichkeit, sich eben Expertise zu holen. Und es stimmt, das sind ganz normale Menschen. Die Gangster-Nadelstreifen sind übrigens auch ganz normale Menschen. Auch die Investmentbanker, die da Geld hin und her schieben. Wir denken immer, das seien jetzt irgendwie Leute, die über irgendwelche geistigen Fähigkeiten verfügen, über die wir vielleicht nicht verfügen. Nein, natürlich sind da viele clevere Bürschchen dabei, die irgendwie an den besten Universitäten studiert haben. Aber es ist so, dass eben auch die Richter die Möglichkeit haben, sich dort einen Einblick zu verschaffen und in der Regel sich auch sehr gut mit der Materie auskennen.
Ich meine, wenn man so zurückdenkt nach dieser Bankenkrise, Finanzcrash 2008, da hatten sich ja wirklich die großen, ich glaube, es waren G20-Gipfel, ich kann mich nicht genau erinnern, da haben sie auf jeden Fall mit Obama und Merkel, da gab es dieses Bild, als sie sich darüber unterhalten haben, dass sie jetzt doch wirklich was machen werden und im Bankensystem mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Nach Ihrer Meinung ist da viel passiert seit 2008? Sind Schlupflöcher gestopft worden, weil auch die Finanzkrise selbst damals und bis heute ist ja eigentlich nicht, 4 Wochen vorher wusste man gar nicht, dass es eine Bankenkrise geben wird. Ja, alle haben gesagt, ja, läuft gut. Aber da sind ja viele Dinge schiefgegangen und es hat die Bürger wirklich viel Geld gekostet. Hat man was dagegen getan? Und wenn, was genau?
Ja, man hat einige Dinge getan, nur sind die eben völlig unzureichend, um das Problem zu lösen. Man hat die Eigenkapitalvorschriften für Banken etwas erhöht. Aber im Prinzip, was gemacht wurde, war doch, dass man die breite Mehrheit der Bevölkerung die Rechnung für die Finanzkrise hat bezahlen lassen. Denken Sie auch
an Spanien, auch
Spanien oder Griechenland, wo man im Prinzip der Krankenschwester und dem Rentner das Geld gekürzt hat, ja. Obwohl die ja nicht diejenigen waren, die für die Missstände in den Banken verantwortlich waren. Und ich will ein Beispiel nennen, die Europäische Zentralbank, die hat sehr viel billiges Geld in den Wirtschaftskreislauf gepumpt, aber dieses Geld ist nicht in der realen Wirtschaft angekommen, sondern häufig auf den Finanzmärkten gelandet, weil wenn man die Löhne kürzt, die Renten kürzt, die öffentlichen Investitionen kürzt, dann wird auch kein Unternehmer investieren, egal wie billig das Geld ist. Und das ist dann zum Beispiel in den Immobilienmarkt in Deutschland geflossen.
Aber das wurde doch massiv jetzt wieder gemacht, die letzten Jahre. Die EZB hat doch wieder...
Ich spreche ja über die letzten Jahre. Ah. Also genau nach der Krise hat die Europäische Zentralbank gesagt, und sie hatte auch keine andere Wahl, wir müssen jetzt erstmal das Geld sehr billig machen, um sagen, das Finanzsystem zu stabilisieren. Aber das Problem war, dass man gleichzeitig Löhne, Renten und öffentliche Investitionen gekürzt hat. Das ist wie wenn ich einen Koma-Patienten künstlich beatme, ihm aber gleichzeitig Blut abzapfe. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir wieder neue Finanzblasen gezüchtet haben. Und das bisschen Regulierung, was dann in den Banken gemacht wurde, das reicht dafür nicht. Ein Beispiel, es gibt immer noch Banken, die zu groß und zu vernetzt zum Scheitern sind. Das heißt, die sind so groß, dass wir sie in der Finanzkrise gar nicht pleite gehen lassen können. Beispiel Deutsche Bank. Und deswegen wäre es wichtig gewesen, dass man zurückkehrt zu einem System, das man mal den Glass-Steagall Act in den USA nannte. Das heißt, dass man Investmentbanken trennt von dem normalen Kreditgeschäft, das für die Unternehmen wichtig, für die Bürger wichtig ist. Und dann hätte man sagen können, dieses ganze Casino, das Spielcasino, das wickelt man ab. Das hat man nicht gemacht. Wir haben 10 Jahre über eine Finanztransaktionssteuer diskutiert.
Genau, das wollte ich jetzt gerade
fragen. Die ist immer noch nicht da. Und was jetzt,
aber welche Kräfte sind dahinter, die das einfach unterbinden?
Naja, die Finanzwirtschaft ist der mächtigste Wirtschaftszweig in unseren modernen Zeiten.
Warum lässt man ihnen so viel machen?
Die sind so groß geworden, weil man das gezüchtet hat. Man hat das groß gezüchtet. Die Politik hat die Spielregeln auf den Finanzmärkten beseitigt. Und früher war es ja so, dass die Banken dafür da waren, zum Beispiel Investitionen von Unternehmen zu finanzieren. Mittlerweile sind ja Finanzwetten ein ganz eigenes Geschäft geworden, wo es gar nicht mehr darum geht, eine reale Investition zu finanzieren. Und die sind eben so mächtig, dass sie auch über viel politische Macht verfügen. Zum Beispiel hat, als Griechenland gesagt hat, die Bevölkerung gesagt hat, wir möchten nicht dieses Kürzungsprogramm akzeptieren der EU, hat man eben gesagt, ja, dann wird die Europäische Zentralbank jetzt keine griechischen Staatsanleihen mehr akzeptieren als Sicherheit, die die Banken hinterlegen können. Und dann hat man Griechenland offen gedroht und gesagt, dann gehen die Zinsen eben durch die Decke, zu denen ihr euch Geld leihen könnt. Und wir sorgen dafür, dass es im Prinzip einen Wirtschaftskrieg in eurem Land gibt. Und dann ist die Regierung in die Knie gegangen. Das heißt, man sagt, im Prinzip darf gar nicht mehr die Bevölkerung demokratisch entscheiden. Es dürfen auch Regierungen nicht mehr demokratisch entscheiden, sondern man liefert sie quasi aus den Finanzmärkten. Und das ist eine Art Finanzdiktatur, die man damit schafft.
Ja, also ich denke, dieses Wort Finanzdiktatur wird eher selten gebraucht. Aber man sieht ja auch, weil Sie gerade Griechenland genannt haben, man sieht aber auf der anderen Seite auch Portugal, wo die Linken auch regieren. Man hört seit Jahren nichts, aber ihnen geht es immer besser. Die Arbeitslosenquote ist runtergegangen, die Verschuldung ist runtergegangen, sie haben mehr Tourismus wieder, die Wirtschaft ist in Gang gelaufen. Man hört aber so wenig darüber. Also es gibt ja auch positive Beispiele, die aber einfach unter den Teppich gekehrt werden, während man die negativen Beispiele ständig hört. Wie ist das zu erklären, dass man nicht über Portugal redet zum Beispiel, dass die das unabhängig gemacht haben, also relativ unabhängig?
Portugal ist sicherlich auch immer noch kein Paradies. Auch dort gibt es viel zu wenig öffentliche Investitionen. Was aber stimmt, ist, dass dort eine sozialdemokratisch-linke Regierung, dass diese Regierung die schlimmsten Kürzungsmaßnahmen etwas abgeschwächt hat und seitdem geht es ihnen wirtschaftlich besser. Das ist übrigens für mich überhaupt keine Überraschung, denn die meisten Länder, die einen wirtschaftlichen Aufstieg hinter sich haben, haben immer exakt das Gegenteil von dem gemacht, was man ihnen beim Internationalen Währungsfonds oder bei der Troika in der EU erzählt hat. Nicht bei allen, es geht nicht allen besser, die das Gegenteil gemacht haben, aber man kann eben zeigen, dass man zum Beispiel öffentliche Investitionen braucht. Man braucht öffentliche Investitionen, um neue Jobs und auch um neue Zukunftsbranchen zu schaffen. Italien zum Beispiel ist ein Beispiel. Italien ist mit das größte Risiko für die Eurozone. Man hat dort immer mehr gekürzt. Sie haben mittlerweile einen Primärüberschuss im Haushalt. Das heißt, sie haben einen Haushaltsüberschuss, wenn man die Zinszahlung weglässt. Sie haben wie Deutschland Exportüberschüsse, aber trotzdem kommen sie von den Schulden nicht weg, weil eben dort überhaupt nichts mehr wächst. Und ich schaffe es eben nicht, einen Strukturwandel in einem Land herbeizuführen, wenn ich nicht öffentlich investiere. Alle diskutieren immer über China. China hat eine aktive staatliche Industriepolitik gemacht, um bestimmte Branchen zu fördern. Und das zeigt eben, dass wir eben nicht einfach die Hände in den Schoß legen können und sagen können, jetzt kürzen wir die Löhne, die Renten, die öffentlichen Investitionen und dann gibt es blühende Landschaften, sondern das Gegenteil ist der Fall. In Griechenland haben wir ja gesehen, je härter die gekürzt haben, desto stärker ist die Wirtschaft eingebrochen und die Schulden sind sogar gestiegen, statt zu sinken. Das nennt man das Schuldenparadoxon und insofern überrascht es mich nicht, dass es Portugal etwas besser geht, weil sie zumindest die härtesten Kürzungsmaßnahmen zurückgenommen haben.
Ich meine, Island ist ja ganz radikal eigentlich mit den Bankern umgegangen nach der Krise. Was sagen Sie dazu? Da wurden ja einige eingesperrt, ziemlich fix, also die ersten zwei Jahre wurde es abgewickelt. Wie finden Sie die isländische Politik in dieser
Sicht? Island ist ja eine kleine Insel und hatte einen Bankensektor, der seine Schulden angehäuft hatte, vom Zehnfachen des Bruttoinlandsprodukts. Die hatten gar keine andere Wahl und haben gesagt, ihr seht das Geld nicht wieder, wir können das überhaupt nicht zurückzahlen. Die hatten aber auch eine eigene Zentralbank und konnten die Währung etwas abwerten und haben den Kapitalverkehr kontrolliert. All das kann man ja in der Eurozone momentan gar nicht machen.
Das will ich sagen. Vielleicht ist die Eurozone in dieser Hinsicht einfach auch ein Hemmnis, dass man nicht frei agieren kann, dass nicht ein Land einfach ausscheren kann und sagen, also ich habe hier genug mit der Bankenaufsicht, wir gehen da raus und machen unsere eigenen Regeln. Vielleicht ist das ein Hemmnis. Kann man da vielleicht auch irgendwie noch was drehen,
dass man ein bisschen mehr Freiheit hat? Es ist in der Tat so, dass man natürlich in der Eurozone ein wichtiges Instrument abgegeben hat, den Wechselkurs. Also wenn Deutschland zum Beispiel über Jahre viel zu geringe Lohnabschlüsse hatte, wegen der Agenda 2010, Leiharbeit, Hartz IV, was ja alles die Löhne gedrückt hat, dann konnten sich Italien nicht mehr gegen diese schmutzige Konkurrenz wehren, durch Abwertung der Lira zum Beispiel. Und das war für Italien ein Problem. Die haben 25% ihrer Industrie verloren. Jetzt wäre das weniger ein Problem, wenn eben auch Italien investieren könnte und wenn zum Beispiel die Zentralbank sagen würde, wir ermöglichen es euch auch zu niedrigen Zinsen zu investieren. Wir haben ja ganz niedrige Zinsen derzeit, weil es eben sehr viel Kapital gibt in der Welt, aber zu wenig öffentliche Investitionen. Man hat die Regeln in der Eurozone aber so gemacht, dass die Europäische Zentralbank für Italien oder Griechenland faktisch eine ausländische Zentralbank ist und sagt, wenn ihr nicht die Löhne kürzt, wenn ihr nicht die Renten kürzt, dann akzeptieren wir eure Staatsanleihen nicht mehr. Es ist natürlich so, früher die Bundesbank hätte sich niemals hinstellen können und sagen können, wir akzeptieren deutsche Staatsanleihen nicht mehr. Ja, welche denn sonst? Das heißt, wir haben im Prinzip per Design ein System geschaffen, das nicht gut funktioniert. Und natürlich könnte man die Eurozone reformieren. Die Frage ist nur, ob das überhaupt machbar ist gegen den Widerstand der Bundesregierung, ob es nicht in einer nächsten Krise wieder kracht. Und da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Jetzt ist es nicht so, dass, wenn man jetzt rausgehen würde, dadurch einfach sich alles erledigen würde, jedes Problem. Also Griechenland zum Beispiel müsste dann wahrscheinlich, hätten sie jetzt eine eigene Währung eingeführt, hätten sie sehr viel importieren müssen aus dem Ausland, wäre ihre Währung abgewertet, das wäre alles teurer geworden. Das heißt, das wäre alles kein Spaziergang gewesen. Aber klar ist, dass die Eurozone so, wie sie ist, in keinem Fall funktioniert.
Gut, jetzt hört man immer wieder, dass es mehr Kontrollen trotzdem gibt bei den Banken, weil halt immer wieder Skandale auftauchen. Jetzt wurde letzte Woche der Aufsichtsrat, soweit ich weiß, von der Warburg Bank, von der BaFin gebeten, erstmal zurückzutreten, da sie wohl auch in den Cum-Ex-Geschäften verwickelt sind. Wie sehen Sie dieser Sache?
Ja, das haben Sie nett formuliert. Also da geht es um Herrn Olearius, einen Mäzen aus Hamburg und auch direkt um ein Vertreter der Warburg-Familie. Und die BaFin hätte den vermutlich, zumindest bei Herrn Olearius stand das wohl im Raum, die Lizenz entzogen, noch weiter solche Geschäfte führen zu können. Und daraufhin haben die sich zurückgezogen, um ihr Gesicht nicht zu verlieren, weil in der Hamburger Bankenwelt gilt das sagen als maximale Gesichtsverlust. Das heißt aber trotzdem, dass sie sich womöglich noch strafrechtlich verantworten müssen. Meine Kenntnis ist, dass zum Beispiel Herrn Olearius er in seinen Tagebüchern sogar verewigt haben soll, Teile seiner Cum-Ex-Machenschaften, also wenn er sich da immer hingestellt hat und gesagt hat, ich wusste davon nichts oder so. Das scheint nicht der Fall zu sein und insofern gibt es dort weiter strafrechtliche Ermittlungen. Die Warburg Bank, muss man wissen, in Hamburg dass Herr Schäuble, also der frühere Finanzminister, damals die Stadt Hamburg unter Olaf Scholz, als der noch Bürgermeister war, sogar zwingen musste, 190 Millionen Euro im Prinzip einzutreiben bei der Warburg Bank, die sonst verjährt wären, weil die Stadt Hamburg das hätte verjähren lassen. Und daran sieht man, dass offenbar diese Bank in Hamburg immer noch gut vernetzt ist.
Also wenn wir jetzt so miteinander darüber reden, ist das doch irgendwie wie so ein Netz, das wirklich nicht besonders durchsichtig ist. Was hat die Linke für Ideen, um das ein wenig zu lüften, sodass die Bürger auch verstehen, was da passiert?
Ja, die Linke hat viele Ideen, dafür müssten wir jetzt wahrscheinlich noch die ganze Nacht aufzeichnen.
Um dieses Cum-Ex oder zumindest diese Bankenskandale, ja, dass die besser aufbereitet werden.
Also als Beispiel haben wir gesagt, dass wir ein Unternehmensstrafrecht brauchen. Als Beispiel haben wir gesagt, dass wir eine Spezialeinheit brauchen, die solche Cum-Ex-ähnlichen Gestaltungen frühzeitig analysiert. Die sind ja immer etwas unterschiedlich. Und es gäbe auch zum Beispiel Methoden, dass man sagt, also bevor eine Kapitalertragssteuer erstattet wird, muss ein sogenanntes Matching stattfinden. Das heißt, muss klar sein, wurde die wirklich bezahlt. Das würde jetzt in viele technische Details gehen. Wir haben gesagt, wir wollen eine Trennung von Investmentbanken und, sage ich mal, klassischem Sparkassengeschäft, damit eben nicht die großen Banken uns wieder erpressen können. Wir haben gesagt, wir wollen eine echte Finanztransaktionssteuer, die gerade solche Finanzwetten wie Derivate nicht ausnimmt, wie es jetzt geplant ist. Also jetzt werden über 90% aller Finanzgeschäfte sollen ausgenommen werden.
Ist die Lücke denn jetzt geschlossen mit diesem Cum-Ex oder ist es immer noch da? Kann man immer noch da irgendwie solche komischen...
Also das klassische Cum-Ex-Geschäft, da ist jetzt nach 10 Jahren dann etwas passiert. Zwischenzeitlich hat man das Loch sogar erweitert und hat sagen Gesetzentwürfe gemacht, wo die Bankenlobby dran mitgeschrieben hatte. Das scheint jetzt geschlossen. Aber es gibt ja immer wieder ähnliche Gestaltungen und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass Cum-Ex vorbei ist. Wir hatten zum Beispiel Cum-Fake, Geschäfte mit sogenannten American Depositary Receipts. Da gab es immer wieder Gerüchte, dass sie weiterlaufen. Wir wissen von Tradern aus der City of London, die sagen, im Prinzip ist das in Deutschland weiterhin möglich. Und wir stochern da auch immer wieder im Nebel und stellen Anfragen, zum Beispiel an das Finanzministerium. Nur wenn wir diese Modelle selber nicht alle kennen im Detail, sind wir eben auch darauf angewiesen, dass wir Hinweise bekommen. Wir bekommen auch manchmal Hinweise von Whistleblowern, von Hinweisgebern. Das war ja eben bei vielen dieser Finanzskandalen der Fall, auch bei Steuerskandalen, Luxemburg-Leaks oder ähnliches, dass man Insider hatte, die einem dann einen Tipp gegeben haben. Und ich finde, wir müssen auch diese Insider besser schützen. Wir sehen gerade, was mit Julian Assange in einem anderen Bereich passiert. Und ich finde, wer unsere Freiheit verteidigt, da ist das Mindeste, was wir tun können, ist, dass wir diese Menschen besser schützen. Also es gäbe viele Vorschläge, das Finanzwesen umzugestalten. Jetzt wird viel über den Klimawandel diskutiert. Und natürlich können die Leute, die sich die Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten können, nicht einfach ihr Auto stehen lassen, wenn keine Bus oder Bahn fährt. Und deswegen ist es wohlfeil, denen zu sagen, ihr müsst jetzt einfach nur höhere Spritpreise zahlen, sondern was man doch wirklich braucht, ist ein radikales, massives Investitionsprogramm, wie es vielleicht Roosevelt in den 20er oder 30er Jahren thematisiert hat, mit schnellen Bahnen zum Beispiel. Und um das zu machen, muss man Geld in die Hand nehmen. Das kann ich einerseits in die Hand nehmen, indem ich die obersten, reichsten 1% stärker besteuere. Oder wir könnten auch sagen, die Europäische Zentralbank, die finanziert so Investitionen direkt. Wenn die Europäische Zentralbank den Banken Milliarden geben kann, warum kann sie nicht zum Beispiel auch öffentliche Investitionen unterstützen? Dazu hätten wir jetzt die Möglichkeit und das müssen wir jetzt tun. Mhm.
Ich bedanke mich hiermit, dass Sie überhaupt gekommen sind und uns so gut informiert haben über die ganze Geschichte und hoffen wir mal, dass es für uns Bürger gut ausgeht. Dankeschön, Fabio De Masi.
Sehr gerne.
Das war der RT Deutsch Podcast.